So. Sind wir soweit? Wie ist die Lage? Mhm. Mika? Bist du ready?
Jo.
Du nickst.
Passt.
Ja, mach mal, genau, Mika, mach mal dein Bild aus, dann können wir das, glaube ich, ein bisschen flüssiger machen, weil mit Bild sah das gerade nicht so gut aus.
Ja.
Aber du verstehst uns.
Aber hört ihr mich?
Ja, wir hören dich. Das ist gut. Das geht.
Ja, das schon, ja.
Perfekt.
Ja. Bisschen verzögert vielleicht ab und zu.
Ja, ich gehe sonst auf mobile Daten gleich. Dann soll es besser gehen.
Gucken wir. Wir fangen mal an, dann gucken wir mal, wie es mit der Verzögerung ist und dann machen wir das Beste irgendwie draus.
Ja.
Damit wir das Ding auf die Straße bekommen.
Jo.
Ja.
Let's go. Buddy Talk mit ein bisschen Verspätung. 1. Mai, hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass alle mit on board sind. Ja, wir erscheinen irgendwie an einem Donnerstag, Freitag anstatt am Dienstag, weil Spanien war down. Da ging nichts mehr hier. Hier war kurz mal Steinzeit-Feeling, ohne Strom und ohne Internet und ohne alles. Deswegen ein Ticken später. Mika aus der Sierra Nevada, Simon Henseleit aus Nürnberg. Ich bin in Girona, bereite mich aufs Trucker vor und präsentiert werden wir heute von Woop. Simon, du trägst als Ex-Profisportler auch Woop. Sag mal.
Ja, ich habe heute tatsächlich den Summer-Modus eingeläutet und mein weißes Band dran gemacht. Von dunkelgrün auf hellgrau gewechselt zur Feier des Tages. Und ja, wie du sagst, ich nutze es noch und es ist bei vielen Dingen hilfreich. Vor allem nutze ich es aber noch, um so ein bisschen bewusster ins Bett zu gehen. Das heißt, ich merke mir so ein bisschen, okay, wann schlafe ich immer ein, wann stehe ich immer auf? Weil so eine Schlafroutine reinzubekommen, das hilft mega anscheinend bei meinen Erholungswerten. Also relativ ähnliche Zu-Bett-Gehzeit, ähnliche Aufstehzeit. Und außerdem merkt man so ein bisschen, okay, jetzt wird's Abend, man soll ein bisschen runterkommen, vielleicht mal ein bisschen früher das Handy weglegen, noch hier mal gut was trinken, ein bisschen Magnesium rein, vielleicht noch mal dehnen oder lesen vorm Schlafen gehen. Und da komme ich einfach gut runter und habe am nächsten Tag bessere Werte und fühle mich dann natürlich auch besser. Und zweiter Hack, den ich weiterhin viel nutze, ist das Woop als Pulsband zu nutzen. Das heißt, ich stelle den Arm gut weit und mache ihn dann Oberarm hin. Und dann habe ich super verlässliche Herzfrequenzwerte. Und muss deswegen eigentlich auch kein Pulsgurt so zusätzlich tragen, weil das ziemlich zuverlässig stimmt. Von dem her, ja, auch wenn ich jetzt kein Pro mehr bin, immer noch ein guter Begleiter im Alltag.
Achso, du machst das Woop-Band auf ganz weit und machst deinen Oberarm?
Ja, ich bin gerade noch skinny genug, dass es klappt. Also es ist so.
Ich wollte gerade sagen, das spricht jetzt nicht für deinen Bizeps.
Ja, nee, der war noch nie der größte, aber.
Aber kannst du dich noch erinnern, für was du es als Profi noch benutzt hast? Also gab es da dann Sachen, die du so tagtäglich gecheckt hast? Oder welche Rolle hat es da letztendlich für dich gespielt?
Also ich war schon immer auch großer Fan vom Körpergefühl und aufs Gefühl hören und habe schon immer die Werte auch gegengecheckt, aber immer so ein bisschen, erstmal bin ich aufgestanden und habe so nach meinem Bauchgefühl gehört, wie es mir so geht. Und als Profi würde ich sagen, habe ich es hauptsächlich eben genutzt, um die Regeneration und die Herzfrequenzvariabilität und den Ruhepuls zu tracken. Also schauen, dass das eine nicht zu weit absackt, das andere nicht zu weit hochgeht. Und man kann ja auch so kleine Extras wie Hauttemperatur oder Atemfrequenz. Und wenn da halt was erhöht ist, dann deutet es schon immer auch auf einen Infekt hin. Und ich habe es halt einfach als Haupttool so mit meinem Gefühl zur Belastungssteuerung genutzt. Also wie kommt das Training an, was ich mache? Ist es gerade zu viel? Bin ich vielleicht an der Grenze? Und wenn ich mich nicht so gut gefühlt habe und die Werte auch noch schlecht waren, habe ich auch mal eine Einheit weggelassen oder ein bisschen ruhiger gemacht und mich erst langsam reingearbeitet. Von dem her ist es, je nachdem, was für ein gutes Körpergefühl man hat, schon einfach ein guter Support.
Also, ihr merkt, egal ob Profi oder nicht oder egal in welcher Art und Weise ihr auch immer unterwegs seid, Woop kann euch im Alltag einfach einen großen Benefit bringen und ich würde sagen, Ihr checkt das alle mal aus. WHOOP, whoop.com. Und dann schaut euch die Welt mal an. Und mit join.whoop.com/BuddyTalk gibt es auch noch einen Monat auf unseren Nacken. So, das war ein richtig langer Werbeblock. Und jetzt gehen wir noch rein. Ein paar Ergebnisse vom Wochenende. Der Ironman Texas hat stattgefunden und gewonnen hat den bei den Frauen Cat Matthews vor Taylor Nipp und Lisa Perterer. Das Männerrennen hat Christian Blumenfeld vor Antonio Benito Lopez und Rudi van Berg gewonnen. Paul Schuster wird richtig starker Sechster und löst somit seine Nizza-Quali. Dominik Sovia wird 14. Finn Große Frise auf Platz 26. Und Willi Hirsch hat leider ein Did Not Finish in der Liste stehen. Der 73 Valencia, den hat gewonnen Daniela Kleiser vor Sean Leher und Lissy Rayner und Annabel Knoll wird 7. Johannes Vogel gewinnt bei den Männern vor Fabian Kraft und Adrian Briffaut. War das so richtig, Simon?
Ja, Adrian Briffaut, das ist schon
scheiße. Adrian Briffaut. Und jetzt sagst du uns noch, wer ist Fabian Kraft? Weil ich habe gerade nachgefragt, Fabian Kraft, wer ist denn das? Habe ich noch nie gehört. Und dann kamst du gleich um die Ecke, ja, ja, kenne ich.
Ja, klar, das ist ja mein alter Schulbuddy. Also mit dem bin ich hier in Nürnberg auf die Schule gegangen. Wir haben zusammen Abi gemacht und er war eigentlich, würde ich sagen, im Jugend B, Jugend A Alter, das ist quasi im Alter von 13 bis 17, hatte er mich auf jeden Fall immer im Griff und erst so in den letzten Juniorenjahren war ich dann ein bisschen besser und das, ich glaube, ein Jahr älter als ich und Mika, also Jahrgang 99, ist dann nach Saarbrücken an den Stützpunkt und hat dort Sport gemacht, aber auch immer parallel, muss man sagen, Studium durchgezogen, also ich glaube Werkstoffkunde und ist gerade auch in seinem Master, also Shoutout, der macht nicht nur, zieht nicht nur Sport durch, sondern hat auch parallel noch Studium voll, ist er voll am Start und ist ein sehr guter Schwimmer, also startet für Bundesliga, auch für Mikas Team, für Darmstadt, ist eigentlich, ja, gesetzt erste Gruppe am Rad oder halt auf den längeren Distanzen auf jeden Fall ein ganz top vorne Schwimmer, der vorne als Erster rauskommen kann. Und hat so auf der Kurzdistanz immer so ein bisschen seine Probleme gehabt, würde ich sagen, so richtig Fuß zu fassen. Also er hatte schon ab und zu mal gute Bundesliga-Ergebnisse, aber international ist er nie so richtig angekommen und ich würde auch sagen, dass er seine Leistung nie so richtig umsetzen konnte vom Training. Und deswegen habe ich mich jetzt auch voll für ihn gefreut, dass er da so eine Performance hingelegt hat und so ein gutes Mitteldistanzrennen hinbekommen hat, mit ja auch echt einer Top-Laufzeit, muss man sagen. Ich glaube 1:07. Strecke war auch nur so 400, 500 Meter zu kurz, also war so oder so schnell. Und ja, also den können wir auf jeden Fall auch mal reinholen hier.
Der kommt auf die Liste. Ich mach mal mit den Neuigkeiten der Neuigkeiten weiter. Wir haben ihn wieder. It's back. The one big event, Ironman Hawaii, an einem Tag, Männer und Frauen auf Kona. Wir haben das wieder, was mein Triathlon-Herz endlich wieder höher schlagen lässt. Das wirklich, also ich habe es nicht kommen sehen, ich habe es auch erst gestern aus den Medien dann irgendwie erfahren. Es gab irgendwie noch keine Rumors, also klar, Rumors gab es irgendwie schon lange, aber es ist irgendwie noch nirgends durchgesickert und auch alle, irgendwie wusste das jeder erst so frisch. Und Ich hab mich so krass gefreut, wirklich. Also, ich buche jetzt Flüge. Ich muss da unbedingt wieder hin. Es ist wieder da. Es ist Hammer. Geil. Gebt mal euren Senf dazu.
Ja, ich würde sagen, ich gebe mal ab an Mika. Der hat sich hier noch gar nicht zu Wort gemeldet und ist in seinem spanischen Kapuff. Kamera ist aus, weil das WLAN nicht so prickelnd ist. Aber ja, Mika, wie hast du es miterlebt? Oder hast du es überhaupt mitbekommen in deinem Loch da oben?
Ja, doch. Jetzt haben wir auch wieder Internet. Wie Simon schon sagte, war echt ziemlich chaotisch hier alles, aber doch, gestern haben wir mitbekommen. Und auf jeden Fall auch positiv, würde ich sagen. Also habe ich mich auch gefreut. Aber ich habe es halt auch echt erst gestern gewusst. Wir haben da jetzt auch überhaupt nicht vorher groß drüber gesprochen oder so. Also ich finde es auf jeden Fall auch richtig cool, auch wenn ich jetzt ja noch an keinem der beiden Orte war, finde es für mich halt auch die Sache mit Nizza, finde ich halt auch interessant, was ja auch im gleichen Atemzug noch gesagt wurde, dass quasi 26 und 28 70.3 WM in Nizza halt dann stattfindet. Ja, ist auf jeden Fall ganz cool, jetzt mal so ein bisschen für eine langfristige Planung mal so einen groben Plan mal zu haben und nicht das dann halt erst so ein Dreivierteljahr vorher halt dann zu erfahren.
Ja, es ist äußerst der Gefühle, wenn Mika sagt hier so, ja, ist positiv.
Ja, ich habe Mika einen Freudensprung gemacht, sagen wir mal so. Da ist hier keine Energie für.
Ja, ja. Nee, also ich kann nur für mich sagen, ich bin auf jeden Fall auch voll bei Simon mit dabei. Für mich war Hawaii auch immer so diese... Irgendwie diese Nacht, wo es sich lohnt aufzubleiben, wo man so mit Kumpels zusammen vorm Fernseher sitzt, Toast Hawaii macht oder so. Ich hier in Nürnberg schon bei Fred mit in der Wohnung alle zusammengesessen und labbrigen Toast Hawaii gegessen. und ja, das also schon irgendwie auch cool, wenn das jetzt wieder da ist. Ich habe die letzten Jahre war das schon irgendwie so ein bisschen traurig und ich bin tatsächlich auch nicht wach geblieben, um es mir anzugucken, weil es einfach nicht das Gleiche war. Also ja, es ist dann doch irgendwie ein großes und ein größeres Event, wenn das beides zusammenfällt und es gehört auch einfach zusammen. Also auf jeden Fall positiv, wie Mika schon sagt, gut für den Sport.
Ja, und wir haben auch dann hoffentlich endlich wieder so diesen einen Build-up. Also so dieses eine Ding, worauf sich dann irgendwie alles konzentriert. Ende September, 3-4 Wochen vorher fängt es dann an, da sich irgendwie aufzubauen und dann gibt's da so das ganz große, ja, den ganz großen Showdown wieder. Und das hat, finde ich, schon einfach stark drunter gelitten durch diese Aufteilung. Einfach, dass es klar, Nizza war dann irgendwie spannend und Hawaii war irgendwie spannend, aber nichts war so dieser eine große Tag, sondern alles hat sich so ein bisschen aufgeteilt, sowohl medial als auch von der Industrie vor Ort. Es war alles überall so halbgar. Und jetzt haben wir es wieder. Und wirklich finde ich richtig geil und habe ich auch wieder richtig Bock, dann hinzugehen. Also,
ja, wie du sagst, so der Sport ist ja nicht so groß, dass es jetzt dann an zwei Daten so richtig gehypt wird und alle vor Ort sind. Und wenn du einfach ein Event hast, dann gehen da alle Marken hin, dann ist da der komplette Fokus drauf, der ganze Zirkus ist da, die Medien schauen da drauf, alle Athleten wissen, woran sie sind, worauf sie sich vorbereiten können. Und das wird bestimmt gut.
Ja, ich habe gestern auch noch mit Sebastian Kienle telefoniert und wir hatten es dann auch davon und er meinte auch, dass das halt einfach ein sauguter, saurichtiger Schritt ist und er vor allem aber auch die Entwicklung unter dem neuen CEO von Ironman, Scott DeRue heißt er, glaube ich, oder? Einfach sehr positiv sieht, weil er hat da einfach das Gefühl, dass der wieder näher am Sport an sich ist und das langfristiger, vernünftiger denkt und er da der Entwicklung sehr positiv entgegensieht. Also ja, und auch heute in Girona trifft man natürlich hier auch Gott und die Welt und man hatte es trotz Tracker dann auch mal davon. Ich hatte Kyle heute getroffen, also Kyle Smith, und wir hatten es dann auch davon. Und ja, es findet niemand scheiße. Das ist schon cool. Aber ich glaube, mehr gibt's dazu auch erstmal nicht zu sagen. Nils, ich finde das sowieso geil. Da kann ich Gift drauf nehmen. Und mit was machen wir weiter? Machen wir Sierra Nevada oder Tracker?
Lass erst Sierra und dann Tracker.
Yo, let's go. Mika, was machen Sachen? Schieß mal los.
Ja, gut. Also ich bin jetzt hier ja seit 10 Tagen. Und ne, bin echt happy. Also muss ich sagen, gefällt mir gut hier. Sowohl was Training angeht, läuft alles nach Plan, als auch so das Drumherum. Ja, jetzt 10 von, ich glaube, am Ende werden es 36 Tage hier. Das heißt, ich habe noch gut was vor mir.
Boah, das ist wirklich gottlos, ey. 36 Tage in diesem Kabuff. Ich kenne das ja nur von Bildern, aber das ist wirklich ehrenlos.
Ja.
Ja, das heißt, also, du machst 9x 3-1 Block. Entlassungstage.
Nee, ich mache immer 3-1, 2-1 ist meistens der Wechsel. Es wird auf jeden Fall eine lange Zeit. Und es war auch schon so, dass ich am vierten Tag das erste Mal abends einfach so Butterbrot letztendlich gegessen habe, weil das Essen echt einfach nicht geil war da. Und dann halt noch einen Proteinshake getrunken. Also mit dem Essen muss man hier wirklich schmerzfrei sein. Da kommt mir das jetzt echt zugute, dass ich einfach halt viel essen kann und mir das jetzt nichts groß ausmacht. Weil manchmal muss es hier einfach Mittel zum Zweck sein. Da bin ich auch mal gespannt, so ein paar andere, die hier, was ich hier halt so beobachte, wie das langfristig geht, weil gefühlt essen einige echt schon zu wenig, weil es auch wirklich schwierig ist, muss man schon sagen. Also das Essen ist an manchen, also es ist ziemlich zwiegespalten. An manchen Tagen ist es gut, wirklich. Aber an manchen Tagen ist es wirklich, ziemlich grenzwertig. Plus jetzt gerade, wie gesagt, hatten wir diesen Stromausfall, was hier tatsächlich 21 Stunden lang hatten wir keinen Strom. Und dementsprechend bin ich jetzt bis heute noch, also es war am Montag, glaube ich, und heute ist Donnerstag. Und bis heute bin ich noch vorsichtig mit so, halt, was ich esse. Ja, weil ja auch die ganzen Kühlketten natürlich unterbrochen wurden. Und ich brauche jetzt nicht nochmal hier irgendwie mir die Scheißerei abholen. Das hatte ich schon mir aus Namibia. Ja, von daher ist das Essen halt wirklich ziemlich einseitig. Aber ja, wie gesagt, sowas macht mir zum Glück ja nicht so viel aus. Aber ja, sonst, das Drumherum genieße ich wirklich echt sehr bisher. Gerade so der Kontrast zu den letzten Wochen. Ich
Pass
weiß
auf, ich
ja.
habe kurze
Mika.
Grätsche zum Essen. Wir müssen
Ich
beim
habe
Essen
noch
bleiben.
hier, ja, hier zum Essen. Ich habe Zitat von Cheppe. Ich habe gefragt, wie es so mit dir ist als Zimmerkollege. Und Cheppe sagt nur, Essen ist sowieso furchtbar. Willst gar nicht wissen, was der alles aufs Brot schmiert.
Ja, und ich habe auch, ich meine Spitzel überall. Ich habe natürlich auch in der Sierra Nevada Kameras installiert, um zu gucken, was der Junge so treibt. Und ich kann nur sagen, Mika, es gibt ja viele Leute, die schmerzfrei sind, was Essen betrifft, aber du wirklich, du übertriffst wirklich alles. Das ist wirklich irre, was du dir aufs Brot schmierst. Käse-Sahnesoße von den Nudeln mit Ketchup. Ab aufs Brot und let's go. Oder hab hier noch einen Schmankerl. Käsekuchen und Erdbeerjoghurt-Topping.
Ja, aufs Brot, ja.
Er ist doch
Ja,
kreativ.
stimmt. Ja, ey, es gibt hier
Bruder.
jeden Tag, also es gibt halt jeden Tag das Gleiche zum Nachtisch. Und da musst du halt kreativ werden, so. Wenn ich halt jeden Tag einfach nur so den Käsekuchen esse, wird's halt echt langweilig. Und vor allem, das ist auch so geil. Die haben diesen Käsekuchen, den hatten die letzte Woche das erste Mal am Mittwoch. Und bis Montag gab es den jeden Tag wirklich. Und dann haben die so, die ersten beiden Tage war der einfach immer gleich auf so einem kleinen Tellerchen. Dann am dritten Tag haben die so eine komische Erdbeersoße einfach drüber gemacht, das so ein bisschen anders ausgesehen hat. Am vierten Tag haben die den statt auf den Teller in so eine Schüssel getan. Und am fünften Tag war dann in der Schüssel mit mit Erdbeersoße drüber. Also
Tomaten.
ja, die geben sich schon Mühe, aber sind da einfach in den Möglichkeiten wahrscheinlich begrenzt hier. Ja, und dann erfinde ich halt nochmal ganz neue Möglichkeiten, auf die hier noch niemand gekommen ist.
Aber
Ja.
was gibt's da so als Hauptspeise dann? Oder also wie sieht das
Ja,
aus?
also,
Ihr habt
ja, du
Buffet,
kommst halt
oder?
rein. Ja, genau. Also, du kommst halt rein, dann nimmst du dir halt so ein Tablett, Besteck, Teller. Und dann gibt es erstmal die Brötchenstation. Da ist halt einmal so weiße Brötchen und einmal ein bisschen dunkle Brötchen. Und da ist es auch immer so, man kommt rein. Und ja, von außen sehen die Brötchen alle gleich aus, aber du hast wirklich manchmal, das ist wie ein Stein, den du anfäst. Und dann manchmal halt noch relativ normal, aber also da liegen einige bestimmt auch schon 3, 4 Tage. Und da hoffe ich halt immer, ich gucke schon immer so, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie man ein Brötchen erkennt, ob das jetzt ob das jetzt übelst trocken ist oder noch geil ist. Rein von der Optik habe ich leider noch nicht raus. Genau, dann tue ich mir halt dann so ein paar Brötchen auf. Und dann kommt eine Station mit Reis, Nudeln und meistens einer Soße. An guten Tagen auch mal zwei Soßen, aber das ist halt meistens eine Tomatensoße. Und dann entweder noch eine Käse-Sahnesoße oder Bolognese-Soße. Ja, dann tut ja halt dann so ein Typ halt das in so ein Schälchen. Das ist leider auch ein Problem. Die machen, wenn die auftun, tun die erstmal so übelst kleine Portionen auf. Und dann muss man da noch 3, 4 Mal hinrennen, bis man da wirklich satt ist. Ja, naja, auf jeden Fall, dann geht's weiter und dann kommt quasi die Hauptstation. Da gibt es dann zwei Proteinquellen, sage ich mal. Also halt einmal irgendein Fleisch und irgendein Fisch. Und dann gibt es noch so Add-ons, sage ich mal. Also ja, das kann so ein... Ja, boah, ja, das kann sowas wie... Ja, das, ich glaube, das sollte eine Pizza sein. Dann sowas wie ein Quiche gab es da mal. Spinat. Ja, manchmal noch irgendwelche Kartoffeln oder so. So ein Auflauf. Ja, das variiert schon dann jeden Tag. Ist jetzt aber selten, dass einen das jetzt so krass vom Hocker haut. Genau, und dann stellt man sich das quasi da zusammen. Wie gesagt, alles leider relativ kleine Portionen, die einem aufgetan werden. Und dann gibt es da gegenüber noch ein Salatbuffet. Das ist eigentlich jeden Tag leicht, dass du dir halt so einen Salat zusammenstellen kannst. Ja, ist okay, aber hat jetzt auch nicht so die crazy Auswahl. Und ganz am Ende ist halt dann das Nachspeisending. Da gibt es halt immer Joghurts, so kleine. Nur Fruchtjoghurt, sie haben hier keine Naturjoghurts. Und da ich das halt so kleine Dinger sind, ja, muss man halt dann viele davon essen. Und dann gibt es halt dann dazu noch halt dann so ein Dessert, was halt mehr oder weniger variiert, eher weniger, wie gesagt. Das ist halt dieser Käsekuchen in verschiedensten Variationen. Milchreis gibt's oder gab es da dann so einen komischen Pudding. Ja,
Wo steht ungefähr der
also.
Joghurt-Counter? Wie viel Joghurt hast du schon gegessen?
Ja, ich glaube, das sage ich noch nicht, weil da bin ich auf einem guten Track. Ich habe ein Ziel für mich ausgerufen und vielleicht können wir das irgendwie am Ende vom Trainingslager als
Komm, ich schätze
Nachspiel
mal,
machen.
du
Ja,
bist
genau.
seit wie viel Tagen bist du da?
Sechs. Ach so, jetzt 10.
10 Tage und du sagst, du bist auf einem guten Weg.
Ich sag, der isst mehr als, ich sag so auf jeden Fall 6 Stück am Tag. Locker.
Also ich würde sagen, er ist über 90. Und er sagt, wenn Micha
Ja,
sagt, er ist auf einem
also
guten Weg und er isst
dann
da
10
dreimal
im
am
Tag
Tag.
eher.
Also mittags,
Ach
ja,
so,
so
stimmt, dreimal am
90.
Tag
Also
hast du die
Mittag, ja,
Chance, ja.
mittags ist ich, also ich esse mittags halt, wenn halt ein langer Trainingstag ist, schaffe ich halt nicht mittags, aber ja, also an dem, ich sag mal, an 5 von 7 Tagen esse ich dreimal am Tag, genau. Und an
Okay, da
zwei
muss ich
Tagen halt
deutlich nach
nur
oben
zweimal.
korrigieren. Ja.
Ja, also ich sage, also du bist nicht weit weg von 100.
Ja, also
Ja,
ich denke, das wird
also
dann geht dann eher schon
ich löse
Richtung
am.
5 pro Mahlzeit.
Ja, also wie gesagt, ich hab ein Ziel für ein gesamtes Trainingslager. Da ist auch mit allem berechnet, dass ich vielleicht mal ein, zwei Tage ein bisschen schwäche. Aber ja, kommen wir nochmal dann zurück, wenn es hier gegen Ende vom Trainingslager geht.
Okay, ja,
Aber.
wir bleiben dran am Joghurt-Counter.
Ja, genau.
Ist dein Ziel über 500?
Ja, ich sag's jetzt noch nicht. Ich sag's jetzt noch nicht.
Okay, nächster Programmpunkt: Essen ist abgehakt. Also, Essen wie immer
Ja.
krank bei Mika einfach. Mittel zum
Ja.
Zweck, aber auch in seinen Augen kreativ. Andere würden es einfach als krank bezeichnen.
Ja, passt. Ja, na und genau, wo ich dann jetzt noch gerade, was ich ansprechen wollte, dieser Kontrast hier oben zu den letzten Wochen bei mir, der tut mir gerade echt gut und gefällt mir halt auch gut, dieser ganze Trubel. Also ich weiß ja, irgendwie hat es ja die letzten Wochen nicht gepasst, dass ich hier einen Podcast geschafft habe, aber ja, nach Singapur war ich dann ja noch, ja, ich war erstmal, war ich nicht mal 48 Stunden zu Hause, dann bin ich schon nach Fusche gefahren, zu Red Bull, was auch echt richtig cool war. Richtig viele neue Eindrücke da, coole Sachen gesehen, wo ich auch dann nochmal im Sommer über auf jeden Fall hin möchte. Da habe ich bei Hansi einen Zwischenstopp nochmal eingelegt, alles durchgecheckt. Ja, und dann war ich wieder irgendwie, ich glaube, dann waren es 60 Stunden, die ich zu Hause war und dann halt in die Sierra Nevada geflogen. Ja, und das Ganze halt nach den 2,5 Wochen in Singapur, wo ja auch ziemlich viel Trubel so die ganze Zeit war und halt, wo ja halt immer so auf mir, sage ich mal, der Fokus liegt die ganze Zeit, sei es Singapur oder halt auch so bei Fuschel, wo halt alle nach mir fragen und so. Da tut es jetzt gerade mal echt gut, hier oben so auf dem Berg zu sein, halt immer das Gleiche zu essen, mehr oder weniger. Einfach und halt hier, ja, hier habe ich halt wirklich einfach so meine Ruhe. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es gegen Ende des Trainingslagers ist. Jetzt gerade genieße ich es noch auf jeden Fall. Und merke halt, dass ich echt gut in diesem Trainingsrhythmus hier bin. Und ja, ich hoffe halt, dass ich das so lange wie möglich jetzt halt aufrechterhalten kann. ohne dass es halt irgendwas so dazwischen kommt. Aber wie gesagt, so bisher bin ich da echt happy mit.
Und so mit Fred und Chappell läuft auch alles. Also eigentlich eine ganz coole
Ja,
Truppe, oder? Aber die machen so ein
voll.
bisschen, die beiden machen eher zusammen, oder? Und du machst so ein bisschen dein eigenes Ding.
Genau, die beiden haben den Trainingsplan komplett eigentlich abgestimmt. Also
Ah ja.
Peter, der Coach vom Peter Leo, der Coach vom Chappell und Dan haben sich zusammengesetzt und haben es abgestimmt. Ja, und die haben leider, weil wir hatten halt vorher so geschrieben und eigentlich ist ja so klassisch halt Montag zum Beispiel Ruhetag, Montag, Donnerstag oder Freitag so. Und die haben leider einfach so um einen Tag ihren Rhythmus verschoben, dass sie Dienstags einen Ruhetag haben. Ja, und dadurch passt es bei mir nicht so gut. Aber ja, ich sag mal, Schwimmen machen wir ungefähr die Hälfte der Einheiten, mache ich mit denen. Die andere Hälfte mache ich mit den Ungarn. Hier ist ja Csongor
Ah ja.
Lehmann, ist hier mit seinem Vater, der ist halt sein Coach und zwei anderen, die noch ein
Der ist auch
bisschen
mega
jünger sind.
korrekt, der Vater.
Ja, absolut. Also die sind echt super nett. Ja, bei denen kann ich halt auch mitschwimmen. Auch mal mitgelaufen, also echt auch eine super, super coole Truppe so. Dann ist halt noch hier die Gruppe von Martin van Riel, PTC Coaching, die sind zu fünft oder sechst gerade. Ja, also ich sag mal, einmal am Tag schließe ich mich eigentlich meistens hier in der Gruppe an, wo ich was machen kann. Ja, und so passt für mich echt gut. Also ich mag es ja auch jetzt ab und zu auch mal alleine was zu machen, gerade so beim Radfahren mal so ein bisschen abzuschalten. Ja, und auch sonst ist so, selbst wenn man hier vermeintlich alleine trainiert, zum Beispiel auf dem Track, da rennen halt dann immer noch 10 andere Leute auch noch rum. Und ist schon halt irgendwie ein cooler Vibe so die ganze Zeit oder heute. So, wenn man halt läuft, so hast du halt neben dir noch andere und dann finden sich halt automatisch auch so da manchmal so ein bisschen Gruppen. Ja, also wie gesagt, so gefällt mir echt gut hier so bisher vom Vibe.
Wie sieht das inhaltlich jetzt gerade so aus? Also du hast jetzt von Track gesprochen, aber gib mal so einen kleinen Einblick, weil wir wissen ja, das interessiert die Leute ja am meisten. Da werden die Lauscher jetzt gespitzt. Was machst du so genau?
Ja, kann ich nochmal ja, ein bisschen auch zurückgehen, eigentlich so von Singapur, dass man so das Gesamtbild so ein bisschen vielleicht besser versteht. Also Singapur das Rennen, dann danach die Woche war ja vom Training her relativ entspannt, aber halt echt halt nicht nur relativ, sondern wirklich viel Reiserei hin und her. Da kam ich dann so auf 18 Stunden trotzdem noch Training, aber trotzdem war es halt Entlastung, gerade halt für den Kopf so. Mal darauf die Woche war dann Athletikfokus bei Hansi und halt auch noch zu Hause, wo ich halt viel so ja, Basics gemacht habe und im Swimbike-Run-Training halt so ja, wieder reingekommen, erste kleine Intensitäten quasi im Körper wieder so aufwachen. Da kam ich dann so auf immerhin auch schon über 25 Stunden. Und bin dann quasi hochgekommen. Und erste Woche hier waren jetzt ja, 29 Stunden, also wirklich schon stabiler Umfang, aber noch alles aerob. Ja, wenn wir Intensitäten gemacht haben, dann auf dem Rad zum Beispiel so ein bisschen Kraftausdauer, aber alles noch kontrolliert. Und jetzt diese Woche hatte ich jetzt am Anfang quasi einmal so zur Kalibration. Das macht Ben ganz gern so. Ja, wofür andere halt dann extra ins Labor fahren oder so, das probieren wir halt immer möglichst wenig invasiv zu machen. Einfach hier in der Einheit draußen, wo ich dann so 4x8, 4x4 und 8x1 Minute gemacht habe, gesteigert. Von Fatmax bis zur Schwelle so ungefähr, also von 300 bis 400 Watt. Das halt auch noch in verschiedenen Höhen, weil du fährst halt hier eigentlich meistens immer runter bis auf 700 Meter und dann geht's halt 1,5 Stunden nur berghoch, immer am Ende von jeder Einheit, bis auf 2, 3, wo wir hier wohnen. Genau, und dann habe ich da quasi Intervalle mit Laktat halt auf verschiedenen Höhen gemacht, um halt so einen Status Quo ein bisschen zu haben. Und auf dem bauen wir jetzt dann auf, quasi für die nächsten auch intensiveren Sessions.
Hast du Laktat dann immer selber genommen auch oder gab es jetzt jemanden, der das supporten konnte?
Bei der Session habe ich selber genommen. Tom ist hier dabei. Genau, das haben wir jetzt gerade noch gar nicht erwähnt. Tom Meyer. Ist hier als Fotograf dabei, für Fred primär, für seine YouTube-Serie.
Als Fotograf und mein Spitzel.
Und ja, stimmt. Und als Joghurt-Counter. Der zählt nämlich die Joghurts mit. ja, und der supportet halt manche Sessions. In der Session hat es leider nicht gepasst. Aber ja, ich hatte einfach Lenkertasche mitgenommen, da war das auch kein Problem. Genau. Ja, im Laufen haben wir bisher viel eher mit dem Terrain hier halt gespielt. Und jetzt noch keine krass strukturierten Intervalle gemacht, sondern einfach so quasi Fahrtleck mit den Hügeln, weil ja, Hügel gibt es ja auf jeden Fall genug. Also bei so einem klassischen 10-Kilometer-Lauf, wenn man hier außerhalb vom Center läuft, hast du schnell 300 Höhenmeter. Aber im Center bin ich jetzt hier auch schon mal einfach auf den Track gelaufen, um halt dann mal als Kontrast dazu einfach halt schön flach zu haben. Oder hier gibt es auch gute Laufbänder, wo man auch jederzeit halt drauf kann. Genau. Warte mal. Okay, ich dachte, ich muss gerade niesen, sorry. und jetzt ist so die erste intensive Radeinheit, werden so, ja, wird so, fangen wir mit ein bisschen V2 an und dann geht es aber auch relativ schnell über Richtung K3, was hier natürlich perfekt geht mit den langen Anstiegen. Genau.
Aber V2 klassisch, so 30-30, 40-20, so Hit-intensiv oder da längere Sachen?
Einen längeren Block, wo wir mit 20 Sekunden anfangen, 20 Sekunden hart und dann aber eine längere Pause. Die Pause allerdings jetzt auch nicht komplett ruhig, sondern noch oberes GA plus halt je nach Höhe. Ja, Ben nennt das V2 Soft In, also quasi ist immer so kurz antriggern, aber jetzt nicht zu krass ins Laktat reingehen. Genau, und das steigert sich dann bis, es werden dann maximal, wird dann die V2-Länge an die 40 Sekunden, wie gesagt, immer mit unvollständiger Pause. Ja, bin ich mal gespannt, wie das halt hier in der Höhe geht. Genau.
Was sind so die längsten Radeinheiten, die du jetzt gerade da so fährst? Fährst du immer so richtig geile Sachen, so 5, 6 Stunden oder?
Ah, leider noch nicht. Also jetzt nicht so krass Überlänge. 4 Stunden kommt häufiger. Ich hatte auch schon zweimal 3,5. Und ja, jetzt übers Wochenende kommt auch nochmal 3,5, 4. Ja, und das ist, also alles über 3 Stunden ist echt cool, weil dann kannst du halt auch unten nochmal eine kleine Runde fahren. Aber alles bis 3 Stunden fährst du halt eigentlich nur runter, dann unten ein kleines Out and Back und dann halt wieder hoch, weil der Weg hoch, gerade wenn man so wirklich Grundlage fährt, ja, braucht man halt knapp über 1,5 Stunden hoch. Ja, von daher bleiben einem gar nicht so viele Routenoptionen hier. Ich glaube, das ist auch das, was mich am frühesten anfangen wird, ein bisschen zu nerven, dass halt immer der gleiche Anstieg halt am Ende ist. Also du hast so kleine Variationen, du kannst quasi von zwei bisschen andere Routen hochfahren, aber ja, ist halt dann doch immer am Ende halt 1500 Höhenmeter hoch. Was echt cool ist, dass es ziemlich genau auf der Hälfte so eine Repsol-Tankstelle gibt, wo man nochmal schön auffüllen kann, weil gerade unten steht halt schon echt auch immer gut die Sonne drauf, und dementsprechend die Hitze und oben raus. Ja, hat man dann zwar die Höhe, aber die Hitze fällt weg. Also ist der Körper immer ganz gut hier gefordert.
Sag mal, wenn du aus dem, sagen wir mal, du hast eine Radeinheit draufstehen, 4 Stunden und drückst oben Start, fährst du dann, zählt
Ich
dann
hatte
das
die gleiche Frage
Bergabfahren,
jetzt.
zählt das Bergabfahren mit in die Einheit rein, weil du, da fährst du ja wirklich ewig erstmal runter. Also normalerweise würde ich ja immer sagen, natürlich zählt Bergab auch mit in die Einheit, aber dort fährst du ja wirklich erstmal 0 Watt gefühlt,
Eine halbe
15
Stunde
bis
lang.
20, halbe Stunde,
Eine
okay.
halbe Stunde, ja. Ja, aber also du fährst nicht 0 Watt, weil, also bisher hatten wir immer Gegenwind beim Runterfahren und es ist jetzt nicht eine Alpenabfahrt mit 1000 Serpentinen so. Also du hast lange Geradeausstücke, die Kurven kann man mit Gegenwind, kannst du alle Kur oder musst du alle Kurven durchtreten, wenn du schnell fahren willst. Von da hatte ich bisher da noch nicht so das krasse Problem. Ja, und ich habe es einfach so nach Bauchgefühl gemacht. Also Ich bin jetzt eher eh nicht einer, der jetzt bei 3 Stunden 59 nochmal eine Minute um Block fährt oder halt irgendwie eher aufhört oder so, weil es sonst 10 Minuten zu lang sind. Ja, ich gucke halt da einfach nach Körpergefühl und jetzt gerade am Anfang schreibt mir Ben halt auch rein, zum Beispiel so 3 bis 4 Stunden, wo ich dann nach Körpergefühl entscheiden kann. Ja, und also da mache ich mich nicht verrückt. Gerade bei den Grundlageneinheiten habe ich das gut im Gefühl, was ich da, wann es genug ist, sage ich mal.
Ja.
Aber ja, also es gibt auch Leute, die hier echt den Garmin halt immer so abstoppen. Aber ja, wie gesagt, ich mache das einfach so ein bisschen nach Gefühl.
Habe ich mir nicht
Und
anders
man muss halt
erwartet von
sagen,
dir, natürlich.
man muss halt auch sagen, was halt wirklich schwer ist, ist halt berghoch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Efforts fahre, da hatte ich mal so in der Pause 150 Watt nur. Das ist halt eigentlich unmöglich, teilweise hier zu fahren, wenn hier so Rampas Inhumanas kommen, wo du dann mit 5 km/h
Ja.
fährst. Ja, das ist halt schon ein bisschen schwer und da hat man halt darüber dann noch ein bisschen Torque, mit einem kleinen Torque-Reiz, der manchmal halt auch gar nicht geplant ist. Und wie gesagt, so all das zusammen probiere ich halt dann in die Entscheidung mit reinzunehmen, wie lange ich halt dann wirklich fahre.
Ja, ist auch gut, da mit Menschenverstand ranzugehen, weil das wirklich mich triggert, das auch enorm. Also jetzt in der Toskana mit den Junioren hier aus Bayern, da gibt es ein paar, sagen wir mal, 40 Minuten Laufen steht am Plan oder 50 Minuten. Dann sind wir gelaufen, da habe ich noch ein bisschen Lauf-ABC angeleitet, paar Technikläufe, Steigerungen und sowas. Und dann waren die 50 Minuten auf jeden Fall schon erfüllt. Also wir sind wirklich, ich glaube, 49, 30 oder 45 gelaufen. Dann stoppen die ja teilweise auch die Lauf-ABC-Übungen mit raus,
Oh
wo ich mir
nee.
denke so, ey, lass entweder die Uhr laufen oder mach sie aus und lass die Laufeinheit einfach beenden.
Aber Simon, das macht doch den Schnitt kaputt und dann sieht es auf Strava scheiße aus.
Ja, aber dann mach finito, also dann mach die einfach aus, so. Und dann sehe ich noch, habe ich noch eine kurze Ansprache gemacht, ein paar Hinweise so für die nächste Einheit, bla bla. Und dann sehe ich noch, wie die Hauptgruppe geht zurück zu den Apartments und zwei Mädels drücken nochmal auf die Uhr und laufen so 25 Meter in die eine Richtung und 25 Meter wieder zurück,
Alter.
um irgendwelche Kilometer voll zu machen. Ey, und ich dachte mir so, das gibt's doch nicht. Die sind 15, so, wo
Ja.
haben die das gelernt? Da muss ich mal
Boah.
mit den Eltern ein ernstes Wort reden.
Ja, bitte.
Es muss ja auf Strava alles nett aussehen.
Ja. Für die drei Follower, wo dann einer ein Kudo gibt.
Aber ich bin schon auch, also was so Zeiten betrifft, ich trainiere nur nach, also meine Pläne sind nur nach Stunden und Minuten immer. Und wenn ich jetzt 40 Minuten laufe, drehe ich halt schon nach 20 Minuten und 20 Sekunden halt um und laufe wieder zurück. Und dann komme ich halt schon relativ genau auf, irgendwie auf genau 40 Minuten. Und dann, aber ich stopp jetzt nicht eher ab oder sowas. Aber wenn ich halt 40 Minuten brauche, dann laufe ich halt auch 40 Minuten.
Ja, ich kann schon verstehen so, aber
Aber es ist jetzt nicht
im
so,
begrenzten
dass ich
Maß.
nochmal um Block laufe, damit ich halt da nicht 39, 40, sondern 40, 0 stehen habe. Das mache ich jetzt nicht,
Ja,
aber.
das ist
Das ist ja
okay, das wird
genau, ja.
toleriert.
Ja,
Aber
genau,
ja.
das ist okay.
Es gibt,
Ja,
es
nicht
ist ja die
schlimm.
alte Diskussion auch hier, die habe ich ja mit den Freiburgern, weil der Wolfram, der Coach, Wolfram Bott, der schreibt ja nach Kilometer beim Laufen auf. Und ich sage,
Ach,
ich
wirklich?
bin ein harter Verfechter von Minuten, weil ich sage,
Ja.
dann würde so Minuten und dann kannst du Minuten beim Rad die Belastung steuern, Minuten beim Laufen. Wenn du Kilometer hast, dann ist es ja eine andere Einheit eigentlich. Also dann, man kann zwar Kilometer immer im Hinterkopf behalten, wie viele Wochenkilometer man hat für die Belastungssteuerung, aber ich würde niemals nach Kilometern Einheit aufschreiben, weil ob du einen Traillauf machst oder flach irgendwie Asphalt, das ist ja von den Kilometern was, zwei paar komplett verschiedene Schuhe. Aber zeitlich kannst du ja sagen, okay, im Asphalt bin ich halt schneller, dann laufe ich die und die Zeit. Im Trail bin ich halt langsamer, dann laufe ich halt weniger Kilometer, aber trotzdem die gleiche Belastungszeit. Also, aber ihr seid auch 10 Minuten, oder?
Ja, und
Ja.
also
Ja.
100%.
Beim Schwimmen übrigens auch.
Was, beim
Die
Schwimmen auch?
Diskussion, ja, die Diskussion
Ach,
hatte ich jetzt
krass.
hier auch mit Cheve und Fred. Da mache ich es auch nach Zeit, weil halt sonst sowas wie Beine oder so halt dann nicht so richtig gewichtet wird, und man dann dazu neigen könnte, halt dann lieber nochmal schnell Pedals Pulver statt Beine zu schwimmen oder bei Technik halt so durchzustressen. Aber da mache ich so, dass ich halt dann so jetzt so reinspringe zum Beispiel um 3 Minuten vor 12, sage ich mal. Und wenn ich dann eine Stunde habe, schwimme ich dann bis 12. Da habe ich diese 3 Minuten, das sind dann so die Pausen ungefähr, was ich dann so ungefähr rausrechne.
Okay.
Und aber da hatten die sich auch drüber gewundert, weil ich dann so Tom, hier, das Komische ist, hier im Schwimmbad gibt es irgendwie keine Uhr, die die Zeit anzeigt. Da habe ich halt Tom so gefragt, wie spät es jetzt ist. ja, und da mache ich das tatsächlich auch. Aber da machen es ja die meisten nach Kilometern, ne?
Ich würde es im Schwimmen halt auch immer nach Kilometer machen, weil man halt einen Plan aufstellt. Also wir schwimmen ja nach Plan sozusagen. Und der Plan ist ja schwierig, da nach Minuten zu gehen. Um halt zu sagen, okay, wir schwimmen jetzt hier die und die, die und die Intervalle und hinten raus steht halt der Plan so und so an der Tafel dann. Und wenn du natürlich alleine bist, kannst du es natürlich flexibler anpassen. Mhm. Aber wenn du da anfängst mit den Junioren, sage ich mal jetzt, hinten dann, wenn im Plan ja, steht, stimmt, statt 400 stimmt. Meter auf 600 Meter aufzustocken, dann da gibt es eine Revolte.
ja, stimmt, das ist nochmal mit so einer Gruppe, gerade wenn es unterschiedliche Leistungsniveaus sind, nochmal was anderes, ja.
Ja, genau. Da muss man dann schon gut differenzieren und brauchst du halt, musst du halt am Anfang einen Plan machen, dass du halt halbwegs den Durchblick hast. Mhm. Das war auch somit die größte Herausforderung erstmal für mich als Coach, weil dann, wir haben ja wirklich Jugend B, Jugend A, Junioren und dann musst du natürlich auch noch manche von den Jugendalern eher wie Junioren behandeln, andere eher wie Jüngere, weil die halt noch nicht ganz so viel vertragen. Und dann musst du halt immer so Ausstiegs, also im Plan musst du immer so Exits einbauen. Du musst halt immer sagen, okay, hier wird jetzt da ausgeschwommen, da sind so und so viele Meter. Und wenn du halt keinen Plan irgendwie dran stehen hast, dann fangen die an, dich zu fragen, wie viele Meter sie jetzt haben, wann sie ausschwimmen sollen. Und das wird komplett chaotisch, wenn du da keinen Plan hast, der an der Tafel steht. Aber ja.
Ja, stimmt.
Fred muss man auch sagen, der hasselt ja auch ziemlich durch im Schwimmen immer. Der schwimmt auch immer so 5 Kilometer in der Stunde 10.
Ja, also bis die ersten Tage ging's. Jetzt am Wochenende war ich da, ja, war schon gut auf Zug, aber ja, hat mich jetzt auch nicht groß gestört. So schwimmen bisher, muss ich sagen, fühle ich mich ja echt gut, überraschend gut. Ist ja das Höchste, wo ich bisher war. Aber was wirklich deutlich angenehmer ist, dass hier halt 50 Meter Bahn ist, statt sonst, wo ich immer in der Höhe war, 25 Meter oder teilweise sogar 25 Yard. Und die Rollwände sind da echt das Schlimmste in der Höhe, einfach so zu schwimmen. Ja, wenn man dann einen spannenden Zug hat, komme ich da eigentlich mittlerweile ganz gut klar. Ja, von daher hat es mich jetzt nicht groß gestört, aber wer noch krasser durchhasselt ist, sind die Ungarn. Also das ist echt interessant, wie die schwimmen. Meistens ist es so 600 Einschwimmen, dann zweimal 100 Technik und dann erstmal 1500 Paddles. Und dann
crazy.
Und dann kommt das Hauptset. Das Hauptset sind aber manchmal zum Beispiel auch, wenn es jetzt ein ruhiges Schwimmen ist, nochmal 1500 Paddles, aber nicht normale Paddles, sondern diese Anti-Paddles. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese blauen, die so relativ schwer sind und quasi das Gegenteil von normalen Paddles sind, quasi die den Druck verringern. Und dann schwimmen die damit 1500.
Boah.
Und dann nochmal normale Paddles. Also die schwimmen echt brutal viel Paddles, welche Paddles auch immer. und halt auch richtig viel, einfach so stumpfe Meter. Und ich meine, die schwimmen ja auch richtig gut.
Ja.
Ja,
Ungarn eigentlich traditionell immer gute Schwimmer. Also ist ja auch eine Schwimmernation. Und die Triathleten, die können eigentlich auch alle sehr, sehr gut schwimmen. Also die kommen, sind alle gut ausgebildet.
Mhm, ja, und also Chongi, da bin ich echt mal gespannt, was der jetzt bei den Rennen abliefert, weil der ist schon echt gut fit, auch so im Laufen. Hatte schon stabile Einheiten hier abgerissen. Die machen jetzt am Samstag so eine Triathlon-Simulation unten in Granada. Da schwimmen die in irgendeinem See und machen einen Sprint-Triathlon quasi unten.
Ah, krass.
Die trainieren echt ziemlich klassisch so Kurzdistanztraining. Also viel Fokus auf Schwimmen und Laufen. Auch die Laufeinheiten, so richtig klassische Track-Tuesdays mit langem Warm-up, viel Technik und sowas. Ist interessant zu sehen. Aber
ja, halt, also
wie gesagt, der ist echt gut drauf.
Ja, wer den nicht kennt, Chongo Lehmann ist auch ein Jahr älter als wir beide und richtig stabiler Kurzdistanzathlet. Also Hat eigentlich keine Schwäche, also wenn dann auf dem Rad, würde ich sagen, aber er auch so, dass er auf jeden Fall immer mitfahren kann. Also auch stabil, aber ist halt ein super guter Schwimmer und auch beim Laufen eigentlich, ja, also gut über 5 Kilometer, gut über 10, extrem guten Punch hinten raus. Also der hat schon einige so lange Sprintfinishes gewonnen. Ja, ist auch schon öfter im WTS mal Top 10, Top 5 gewesen. Und ich glaube, der hat schon 3 oder 4 Mal sein Heimrennen in Tijivaros gewonnen. Da ist er natürlich der King bei allen.
Ja.
Ja. Und auch super netter Typ. Also.
Ja, voll, voll.
Ja. Ja, gut.
Mika, wer tummelt sich da noch so eigentlich alles rum, außer Triathleten? Ich meine, ich habe heute bei Fred in der Story gesehen, dass Adam Yates da rumfährt.
Ja, genau, also
Wie, wer ist sonst noch so von Fahrradfahrern da?
das UAE-Team ist gerade das Giro-Team hier.
Aber UAE-Team, die haben dann einen eigenen Koch und Kitchen-Truck dabei oder essen die
Ja,
auch
also die
das
sind
Zeug
nicht
von
in dem
euch?
Center hier. Die hier sind in einem Hotel, bisschen halt im Ort hier. In dem Center an Radsportlern war Akea, Cofidis und Movistar. Also eher so die Oldschool-Teams.
Die Low-Budget-Teams.
Genau, die Low-Budget-Teams. Die haben dann keinen eigenen Koch, die haben nur so eine Ecke hinten beim Buffet, wo die dann ihr eigenes Zeug abstellen können. Da haben die noch so anderes Müsli und sowas halt dann stehen. Da war, wen man am ehesten kennt, noch den Ivan Romeo, der ja auch mal Triathlet war.
Ja,
Der
der ist
jetzt
von
in der.
Astana, oder?
Nee, von Movistar.
Ah, stimmt, der ist gewechselt, ja.
Ja, und der ist jetzt bei Tour de Romandie im Prolog, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden. Also der ist echt gut drauf. Ja, die anderen Radsportler kennen jetzt die meisten wahrscheinlich nicht. Aber es werden jetzt nächste Woche, werden die ganzen Tour de France-Mannschaften hochkommen. Also bei UAE dann das Tour de France-Team. Wismar kommt dann hoch. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht hier in dem Center sind. Aber ich glaube zum Beispiel von Movistar, Akea und Cofidis, da kommt halt einfach das Tour de France-Team hier hoch. Und die sind dann halt auch hier im Center. Aber ja, wie gesagt, man sieht die automatisch halt auf der Straße hier, weil du kannst halt, es gibt halt eigentlich nur zwei Varianten, den Anstieg hochzufahren. Das heißt, da trifft man sich automatisch. Den einen Tag hatte ich die UAE-Jungs direkt bei der Abfahrt vor mir, da bin ich gerade hier rausgefahren und dann kamen die direkt vor mir lang. Es war auch mal cool, hinter denen herzufahren, die Abfahrt. Ja, und ich habe schon echt Bock, wenn dann die anderen Teams da sind. Und da, ja, hoffe ich, dass auch echt mal passt, dass ich auch mal länger mit denen fahren kann für eine Grundlageneinheit. Ich meine, die haben ja auch viel Intervalle, aber wenn es mir irgendwie passt, hätte ich da schon echt mal Bock, da mit denen eine Runde zu drehen. Wenn die
Ja,
mich
Bruder,
als
meinst du,
Triathlet
kommt,
annehmen.
meinst du, kommt hier Pogi dann da auch mit hoch?
Es hieß erst nein, aber jetzt habe ich gehört, dass er doch kommt. Also erst hieß es ja, dann wieder nein und jetzt heißt es ja, weil
Man
ich habe hier
munkelt.
mit der Marta Sanchez, die ist gerade auch hier, die Triathletin, und die wird von dem gleichen Coach trainiert wie Tadej und die meint jetzt, er kommt hoch, weil Tadej halt auch hochkommt. Wie gesagt, ursprünglich habe ich gehört, Tadej kommt hoch und deswegen kommt auch Hayden hoch, weil Hayden ja auch jetzt den gleichen Trainer hat auf dem Rad wie Tadej. Dann meint jetzt aber Hayden, nee, Tadej kommt nicht hoch, deswegen kommt auch sein Trainer nicht mit hoch, deswegen kommt Hayden auch nicht mit hoch. Und
Scheiße.
jetzt ist der Stand, Tadej kommt hoch, Tadejs Trainer kommt hoch, aber Hayden kommt nicht hoch. Also
Hayden
ja,
ist
mal
jetzt
gucken.
beleidigt.
Ja, genau. Der ist jetzt irgendwo in Japan unterwegs. Mal gucken, wer dann letztendlich hier wirklich ist. Aber na, also habe ich schon echt Bock, hier dann mal auch die Radsportler zu sehen. Uno X kann ich mir auch gut vorstellen, dass die hochkommen. Ja.
Aber hier, spill the tea. Ja, ist Hayden nicht mehr bei Ben?
Nee.
Ah,
Der ist,
okay.
also der hat jetzt einen Schwimmtrainer. Der hat einen Radtrainer und einen Lauftrainer und Hayden selber managt das quasi alles. Also
Uiuiui.
interessante Kombo, ja. Aber also ja, also wenn man, glaube ich, ein mündiger Athlet ist und Erfahrung hat und sowas, kann das, glaube ich, gut gehen. Es kann auch richtig in die Hose gehen, glaube ich.
Ein
Aber ich meine,
mündiger Athlet. Scheiße.
ja, halt selber,
Ja, ich
ja,
weiß,
halt
was du
Ahnung hat und
meinst.
jetzt, ja. Und ich meine, bisher läuft ja nicht schlecht für Hayden so.
Und aber wer ist dieser so, wer ist dieser Radtrainer, der auch Pogi trainiert? Wer
ist Javier das? Solar, so ein Spanier. Okay. Ist halt bei UAE. Bei dem ist Pogi ja seit Anfang letzten Jahres, seitdem er echt nochmal einen guten Schritt vorwärts gemacht hat. Keine Ahnung, wie viel Anteil er da jetzt hat, aber ja, genau.
Ja, fährt er ganz akzeptabel Fahrrad, der Kerl.
Ja,
passt ja.
Kann das. Der Lauftrainer ist der Mann von Paula Radcliffe, glaube ich. Simon, weißt du das genau? Von wem der Lauftrainer?
Boah, nee, das bin ich nicht so ganz up to date.
Ich glaube, der ist es. Und der Schwimmcoach ist der, den er eh schon jetzt ein bisschen länger hat, da aus, irgendwo da aus Südfrankreich, von dieser Schwimmgruppe, wo er manchmal mitschwimmt. Genau.
Ja, das ist ja interessant.
Ja. Ja.
Also das ist ja auch irgendwo diese Selbstexperimente, wenn Athleten da so selber die Hand nehmen, das geht ja wirklich sehr selten gut, ne?
Ja, aber...
Oder welche Beispiele gibt es, wo das mal richtig gut geht, ging? Macht Sam Long das noch selbst?
Ja.
Auch immer noch. Macht das auch schon eine ganze Zeit, ne?
Ja. Ja.
Ja gut, aber ich glaube, also ich weiß jetzt auch nicht, wie viel er dann wirklich selber in der Planung macht, ne? Also die drei Coaches, haben ja auf ihrem Gebiet dann schon viel Ahnung wahrscheinlich. Und eigentlich muss er dann so ein bisschen nur die Belastungssteuerung machen, oder? Also den Load so ja, ein bisschen, halt sagen, dass es halt so, nicht zu viel wird.
Genau, wenn es halt irgendwo zu viel wird, ja. Dass halt allen zu feedbacken und ich meine, die werden sich ja auch untereinander abstimmen.
Ja.
Aber ich, also, wenn ich ihn irgendwo treffe, kann ich ihn nochmal da ein bisschen speziell zu fragen, weil ich finde es auch echt interessant. Aber so wie ich Hayden bisher so erlebt habe, kann ich mir bei ihm auch schon vorstellen, so, dass er das halt da ganz gut auch selber managen kann.
Weil der ja, macht der ist halt schon der ist schon strukturiert auf jeden Fall.
Genau, ja.
Ja.
Ja, interessant. Was gibt's noch aus der Sierra Nevada zu berichten, Mika? Gibt's da noch irgendwas oder sind wir durch?
Na, ich glaube, wir sind... Daniel kommt am Montag. Siehst du das nämlich, das ja nochmal zu dem Thema so lange hier oben, was halt echt ganz cool ist. Jetzt bin ich halt mit Chebbe hier 2 Wochen auf dem Zimmer. Dann kommt Daniel, mit dem bin ich 2 Wochen auf dem Zimmer. Dann ist Chebbe auf dem Einzelzimmer oder vielleicht mit einem von der PTC Group. Und dann... Fred und Chebbe hauen am 15. Mai ab, weil Fred dann Chamorin macht am 18. Und Chebbe fliegt von hier direkt nach Yokohama, macht dann das WTCS-Rennen da. Das ist auch in dem gleichen Wochenende wie Chamorin. Genau, dann bin ich quasi 3 Tage, bleibt dann Daniel noch hier, der fliegt am 20. zurück. Und dann für die letzten, was sind das noch, 6 Tage, glaube ich, kommt dann meine Mutter schon. Und dann fliegen wir von hier aus halt dann direkt nach San Francisco. Boah, das war auch, oder ist auch immer noch echt ein organisatorischer, ziemlich Aufwand. So mit, quasi von hier, dann fahren wir mit dem Mietauto nach Madrid und dann von Madrid nach San Francisco den Direktflug, halt das Auto hier anmieten, da abgeben, dann meine ganzen Fahrräder. Ich habe jetzt das Aero und Speedmax hier. Erstmal das Speedmax musste halt ja noch fürs Training umgebaut werden, wieder von Singapur. Das hat quasi Vincent direkt nach Singapur mitgenommen, hat es dann auf 2-fach umgebaut, andere Laufräder, andere Übersetzungen und sowas reingemacht, mir dann jetzt direkt hier in die Sierra Nevada hingeschickt. Daniel nimmt dann meinen Aeroad wiederum mit und Mama und ich nehmen dann quasi das Speedmax nach San Francisco. Da wird das dann wieder fürs Race Setup umgebaut. Also ja, ist organisatorisch nicht ganz easy, aber noch habe ich das alles im Griff oder gerade so was so Auto und Flüge buchen, vor allem Mama zum Glück. Und von daher kommt jetzt mit Daniel so ein bisschen Abwechslung, da habe ich auf jeden Fall auch richtig Bock drauf. Ich hoffe, es ist nicht so chaotisch wie ein Flagstaff, aber wird gut. Und sonst, wie gesagt, passt alles. Bin happy und hoffe, dass das Essen noch mal ein bisschen abwechslungsreicher wird. Oder sonst, wenn jemand Tipps hat, schreibt mir gerne. Ich probiere alles aus.
Ich glaube, Tipps, die werden eher zu extrem ordinären Challenges. Also ist mal das und das. Weil ich glaube, also positive Tipps, ich weiß nicht, was wir da noch an positiven Tipps geben können, wenn du schon so wildes Zeug isst. Ja. Wir drücken die Daumen, dass Daniel diesmal heil in die Höhe kommt und nicht irgendwie 8 Umwege geht und krank ankommt. Ganz kurz noch, wie weit fährt man von Madrid da eigentlich hin? Ist Madrid der normale Anreiseweg?
Normal ist Madrid und dann nach Granada fliegen, also Frankfurt, Madrid, Madrid-Granada. Und von Granada fährst du dann eine Stunde ziemlich genau hier hoch. Nach Madrid fährt man knapp über 4 Stunden. Genau, und nach San Francisco geht halt ein Direktflug von Madrid nach San Francisco. Deswegen haben wir jetzt halt entschieden, dass wir mit dem Auto dann nach Madrid fahren. Fred ist München-Malaga geflogen. Dann fährt man von Malaga 2,5 Stunden. Ja, es gibt mehrere Optionen.
Okay. Gut, dann sind wir mit der Sierra Nevada nicht durch, ne?
Ja.
Dann müssen wir zu dir übergehen, Simon.
Zum Tracker. Shoot.
Girona, shoot. Hipster, Gravel, Zentrum der Welt, und Simon ist mit vor Ort.
Girona, Hipster, Gravel, Zentrum der Welt, ja. Wobei das Thema Hipster, Gravel, Zentrum immer mehr zu High-Performance-Gravel-Zentrum wird, was ich hier jetzt so mitbekomme, wie auf welchem Level hier mittlerweile Tests stattfinden von Brands zum Thema Reifen, Setup und Co., wo Leute dann bestimmte Abschnitte mehrmals fahren bei gleichen Witterungsbedingungen und dann genau ausgerechnet wird, mit wie viel Watt war man genau wie schnell, und boah, also wirklich, da wird mittlerweile auf einem Level gearbeitet, das ist wirklich crazy. Also auch so Rad-Setup, okay, das Setup hat so und so viel Gewicht, was hat man dadurch vielleicht für Vorteile, wie viel Watt muss man auf die ganzen Anstiege insgesamt in Summe mehr treten, was hat man aber dann in der Abfahrt irgendwie für einen Vorteil dadurch, was bedeutet das für die Gesamtenergie, und also das ist nicht mehr so viel, also von diesem Hipster bleibt da langsam nicht mehr so viel über. Das ist schon alles.
Hol uns mal kurz ab. Generell hat man so Trade-off immer zwischen Gewicht und Reifenprofil, oder? Also je mehr Reifenprofil, desto mehr Grip und desto schneller im Flachen, aber desto schwerer am Berg. Kann man das ungefähr so sagen?
Ja, also mittlerweile fahren ja auch immer mehr Leute einen 50er Vorderreifen. Also man sieht auch immer mehr Leute mit Mountainbike-Vorderreifen hier und irgendwie 45
Mullet.
Und also das Thema Reifen ist einfach ein großes Thema. Dann gibt es aber auch Athleten, die irgendwie Radsponsor haben, wo nur ein 42er Reifen reingeht und solche Sachen. Und dann gibt es jetzt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Also Freddy Ovid fährt auf jeden Fall auch schon mit einem Fahrrad hier rum, das vorne eine Federgabel drin hat. Das ist auch irgendwie Thema. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann oder nicht, aber da wird auf jeden Fall auch ganz viel rumgetüftelt, und das ist hochspannend, wirklich. Das ist wirklich abgefahren. Ich bin gespannt, wo wir da in 3-4 Jahren sind. Also wie gesagt, das ist jetzt schon absolut High Performance auf oberstem Level, wie hier rumgetestet wird und was hier gemacht wird.
Ja.
Also mal im Profibereich, und das wird noch ganz viel, also das wird noch ganz große Wellen schlagen und ins absolute Absurdum weitergehen. Ich habe gestern so ein paar DT Swiss Jungs so ein bisschen über die Schulter geschaut, wie die Sachen ausgewertet und getestet haben. Das ist beeindruckend. Also die gehen da wirklich ins ganz große, in jedes kleinste Detail rein. Das ist spannend.
Ja, ich krieg das ja auch so ein bisschen über Sepp halt mit. Ja, ist schon echt krass. Aber ich meine, ist halt überall, wenn halt Geld reingepumpt wird, dann wird es natürlich professioneller. Und es ist halt nicht mehr dieses Hipster-Ding. Da gehen jetzt auch die Leute ins Höhentrainingslager und sowas.
Hier Jasper
Okerlund. Das ist ganz natürlich so. Was mich halt noch stört, zumindest ist so mein letzter Stand, ist halt so Thema Dopingkontrollen, dass da noch kein richtiges Dopingkontrollsystem gibt oder gab? Wie sieht es da jetzt aus?
Also ich weiß, ich bin da nicht ganz informiert, aber bis jetzt, glaube ich, gibt es kein systematisches System. Ich glaube, da ist niemand in normalen Pools drinnen. Aber das Tracker hat jetzt, glaube ich, als, ich könnte mir vorstellen, als erstes Event Dopingkontrollen eingeführt, aber halt auch, ja, gut, die bezahlen das halt selbst. Die, ja, beim Rennen halt. Die testen ja halt, was, die testen halt, denke ich mal, die Sieger und dann halt noch so ein paar Stichproben irgendwie durch. Mhm. Aber es ist quasi ein erster positiver Schritt in die richtige Richtung. Genau. Also das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Irgendwer muss halt den Anfang da jetzt mal machen. Ich meine, das Gravel-Thema ist die letzten zwei Jahre so explodiert und fliegt gerade allen auch irgendwo so ein bisschen um die Ohren, glaube ich, weil das einfach so schnell so extrem gewachsen ist und so schnell so viel Geld in den Sport reinkam. Auch die Diskrepanz im Profifeld, was die Verdienste betrifft, ist ja riesig. Da gibt es Leute, die sind komplett unbezahlt und haben Jobs nebenbei und sind aber direkte Competitors zu Leuten, die irgendwie vernünftig sechsstellig verdienen. Mhm. Und die fahren aber auf gleichem Level. Also das ist so schnell gewachsen, dass da ganz viel noch nicht hinterherkam. Und so halt auch das Thema Dopingkontrollen und irgendwie Strukturen und sowas. Und das Tracker macht halt da jetzt mal einen Anfang, was halt wirklich einfach gut ist. Aber das wird sicherlich noch dauern, bis das mal da systematisch ist, die alle in einem systematischen Pool sind. Das ist ja dann auch immer so ein Thema von Verbänden und whatever. Ich meine, wir hatten im Triathlon jetzt vor gar nicht so langer Zeit das Thema, dass auf einmal ganz viel rauskam, dass ganz viele Athleten in keinen Pool sind. Und jetzt ist der Triathlon dann doch schon ein bisschen fortgeschrittener als der Gravel-Sport. Und deswegen wird das dauern. Weil das ist,
aber ist es immer noch ein Thema, so ein inoffizielles Event? Weil es ist ja nicht, also das Tracker jetzt, das ist doch immer noch so RTF-Style, einfach also ausgeschildert, aber nicht wirklich angemeldet.
Ja, irgendwie so ist es, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das genau. Ich weiß nicht, wie das genau ist. Da geht es, glaube ich, da geht es vor allem um Sperrungen und sowas, glaube ich.
Genau, ja.
Ich weiß nicht, da geht es um Sperrungen, ist ja sicherlich auch ein Versicherungsthema. Boah, nagel mich da jetzt nicht fest, wie das ist.
Ja. Also wie du sagst, es kommt mir so vor, als wäre es halt super schnell gewachsen und die kommen gar nicht hinterher mit den ganzen Anpassungen auf allen Ebenen.
Aber krass. Wie gesagt, also jetzt hier zum Beispiel Rosa Klöser, die eine der top-deutschen Fahrerinnen ist, die war jetzt in der Höhe, habe ich gesehen. Dann Jasper Okkelon fährt schon die ganze Woche hier mit dick eingepackt, mit Jacke und Mütze hier rum und macht irgendwie Heat Prep, weil es halt einfach super warm wird. Und also das ist schon jetzt alles auf einem Level, dass das einfach high, also immer mehr durchprofessionalisiert wird. Und jetzt hat ja auch hier Tudor, hat als erstes World Tour Team so ein kleines Gravel Team ausgerollt und da werden viele World Tour Teams halt einfach sicherlich nachziehen, weil ich meine, das ist ein Markt, auch für die World Tour Teams ist das ein Markt und auch Vermarktung, was Sponsoren wieder anzieht. Deswegen gehen da sicherlich viele World Tour Teams auch rein. Dann sehen wir in ein paar Jahren bestimmt irgendwie, dass zu Gravel-Rennen halt einfach große Busse kommen und da nicht mehr jeder mal zum eigenen Auto kommt und irgendwie jeder selber schraubt noch, sondern das sind halt jetzt gerade die Anfänge. Und jetzt sagen wir jetzt schon, es wird das super professionell. Also ich kann mir vorstellen, dass wir in ein paar Jahren da nur noch große World Tour Busse oder viele große World Tour Busse haben und das auf einem ganz anderen Level stattfindet. Und jetzt gibt es ja auch hier das Pendant vom Cape Epic, gibt es ja jetzt auch in Gravel. Das heißt, Gravel irgendwas ist im Oktober, November oder sowas, auch in Südafrika, von den gleichen Veranstaltern wie das Cape Epic, nur halt auf Gravel. Also das wird riesengroß.
Ja. Aber wie ist es jetzt gerade so vor Ort in der Stadt? Ist es noch cool? Oder hast du auch das Gefühl, ist es eigentlich nicht bereit, ist schon kurz vorm Platzen so ein bisschen?
Also heute war die Stadt schon extrem voll. Also es war die letzten Tage schon voll, aber seit heute, ich wohne hier so einen Ticken außerhalb zur Untermiete und ich bin wirklich froh, nicht in der Altstadt zu wohnen, weil also ich war heute ich war relativ lange bei La Fabrica, weil ich da ein paar Leute getroffen habe und das explodiert. Die Stadt ist so knallvoll. Ich meine, du musst überlegen, das glaube ich sind ungefähr 5.000 Starter über alle Rennen verteilt. Und dann hast du ja die komplette Industrie, die noch komplett hier ist. Dann hast du ja die wenigsten Leute sind dann irgendwie alleine unterwegs. Da hast du mal schnell 15.000 Leute, die irgendwie hier sind. auf so eine kleine Stadt wie Girona. Und
das ist schon verrückt.
Das ist halt nicht so 100% ausgelegt dafür, aber das ist halt wie in Rot. Ne? Nur, dass es hier schon um einen Tick mehr verläuft als in Rot. Aber Rot ist auch nicht ausgelegt für den Wahnsinn, der da immer passiert. Aber so ist es halt hier so ein bisschen bei Tracker. Die Tracker-Woche ist halt einfach absoluter Irrsinn hier.
Ja, und wie ist es bei dir persönlich? Du hast davor schon gesagt, du bereitest dich gerade schon auch professionell vor. Carboloading ist am Start. Alles richtig machen mit Trinken, Salzen und ja, Hydrierung. Also, was nimmst du dir vor?
Also ich muss halt irgendwie sagen, so Wörthersee, da war ich mega entspannt. Da war ich wirklich super entspannt und hatte irgendwie gar kein Thema damit am Anfang. Aber hier, ich bin schon echt nervös. Also einfach so, ich merke schon so die ganze Woche irgendwie so ein bisschen, auch seit letztem Wochenende, seit ich hier irgendwie dann hergekommen bin, dass das irgendwie mit der Anspannung einfach ein bisschen größeres Thema ist. Und man ist halt dann doch einfach, ja, ich denke mal irgendwie so 8 bis 9 Stunden unterwegs oder so, kann ich mir vorstellen. Ich kann es wirklich ganz schwer einschätzen. Jetzt habe ich einen Großteil von der Strecke auch schon gesehen. Und macht man sich irgendwie schon jetzt mal noch mal mehr Gedanken dazu, weil man halt auch irgendwie voll viel beachten muss. Und ich will halt irgendwie Fehler, dumme Fehler, die ich halt einfach nur, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, die will ich halt vermeiden. Und ja, jetzt ist irgendwie 1,5 Tage vorm Rennen und jetzt geht der Kopf schon irgendwie nur noch irgendwie darum und man macht sich irgendwie Gedanken, okay, was muss ich beachten, Nutrition, dann irgendwie jetzt halt schon genug trinken, weil es wird sauheiß am Samstag bis zu 27 Grad, dann irgendwie, wenn man so lange unterwegs ist, irgendwie genug Salz zuführen, wie viel Gramm Salz pro Stunde bei meiner Größe und Gewicht ungefähr so ein bisschen, um irgendwie so Krämpfe zu vermeiden und wie mache ich das organisatorisch mit Salz, auch unterwegs dann, wie viel Nutrition nehme ich mit, wie viel nehme ich extern auf, alles solche Sachen irgendwie, dann Pacing, weil die ersten 50 Kilometer haben halt über 1000 Höhenmeter gleich und sind drei richtige Zacken drin, dass ich halt da einfach krass mein eigenes Ding fahren muss und dann nirgends einfach mit Gewalt mitstiefeln kann, weil dann kann ich halt gleich nach den drei Anstiegen abschnallen und heimgehen, weil dann noch 150 Kilometer, nachdem ich mich da 3 Stunden oder 2,5 Stunden geprügelt habe, ist halt auch nicht mehr. Deswegen muss man da halt irgendwie Ruhe bewahren und ja, alles und jeden mal zufahren lassen. Ich da muss halt mal mein eigenes Ding da durchmachen. Und das sind alles so Sachen, die irgendwie gerade halt so in meinem Kopf rattern. So Reifen und Setup und sowas, das steht jetzt alles, da mache ich jetzt irgendwie nichts mehr. Und das passt aber einfach so. Ich versuche, Fehler zu vermeiden, sagen wir es mal so.
Was fährst du für ein Setup?
Also Canyon Grail, mein normales Rad halt und Reifen-Setup fahre ich Schwalbe G1 RS in 45 vorne und hinten. Ich hatte noch lange überlegt, weil die meisten fahren hier, also ganz viele fahren gröbere Reifen, so Schwalbe G1 RX zum Beispiel, so waren viele. Ich hatte jetzt auch noch überlegt, vorne auf einen RX zu gehen, auf einen gröberen und hinten den RS zu lassen. Aber ich habe mich im Recon, das ist jetzt vielleicht nicht, wenn ich jetzt Sepp fragen würde, welchen Reifen ich fahren sollte, der würde mir jetzt wahrscheinlich einen RX empfehlen. Aber ich habe mich im Recon mit den Reifen jetzt einfach echt wohlgefühlt und das hat im Recon super gepasst und deswegen lasse ich das einfach so jetzt. Also, ich fahre mit einem RX auch nicht schneller bergab, sagen wir es mal so.
Ja, das ist dann schon auch irgendwo, ob du jetzt das CFR hast oder das CFSLX, das ist halt dann für die Profis so, ne? Also,
ja, mein
wenn
Gott,
du on the edge fürs letzte Prozent.
Also, ich habe mich mit dem Reifen wohlgefühlt, ich habe mit dem Druck so ein bisschen rumgetüftelt, ich habe jetzt für mich so ein Luftdruck-Setup gefunden, das ganz gut passt, mit dem ich mich wohlgefühlt habe. Und ich auch irgendwie pannensicher unterwegs bin, glaube ich. Ich belasse es jetzt dabei.
Ja, da wird es scheitern. Also nee, wenn, dann wird es an der Nutrition scheitern, aber die Sachen, das ist, glaube ich, kein Problem.
Ja, Nutrition habe ich jetzt, also die ist durchgeplant. wie ich weiß, dass ich es vertrage, ich weiß, was ich ungefähr reinkriege in der Stunde, ich weiß, welche Sachen ich vertrage. Das ist alles durchdacht und auch wie ich es unterbringe und verstau. Passieren kann dann immer alles. Aber jetzt im Vorfeld ist mal irgendwie für mich so alles durchgedacht, wie es für mich passt. Und damit kann theoretisch mal alles gut gehen. Und da muss man jetzt halt mal gucken, wie es dann letztendlich wird. Und mein Gott, passieren kann ja dann immer alles. Die Hitze ist tatsächlich meine größte Sorge.
Der Endgegner.
Ja, Hitze ist einfach mein natürlicher Feind. Also ich kann mit Hitze einfach nicht.
Ja, und du bist jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so gewohnt nach der...
Erstens bin ich es nicht gewohnt. Nicht. Zweitens habe ich mit Hitze einfach ein riesengroßes Thema. Also das ist alle so, falls hier irgendwer von meinen Regensburger Radjungs zuhört, die wissen alle ganz genau, von was ich rede. Das ist, Hitze ist einfach mein Endgegner. Da habe ich richtig Sorge davor. Aber kann ich nicht ändern. Also mal gucken. Da kann ich auch nicht so viel dagegen machen, außer halt einfach genügend trinken. Und ja, ich fahre halt mit Trinkrucksack auch und alles. Und ja, jetzt mal schauen. Ich werde morgen noch mal kurz mit Johnny sprechen bezüglich, was ich letztendlich jetzt wirklich da am Anfang mal losfahren kann und was ich unbedingt vermeiden sollte an Leistung. Aber ja, das ist so ein langer Tag, da muss ich echt die ersten 3 Stunden mal wirklich Ruhe bewahren. Und ich hoffe, dass sich nach den Bergen so ein Elefantentrupp findet von allen ganz großen, ganz schweren Leuten und der sich dann da mal zusammentut im Flachen und dann können wir da ein bisschen Meter gut machen.
The Trucks, aber, assembling ja, the Trucks.
Ich hoffe, aber ich kann das nicht einschätzen. Es kann auch sein, dass ich dann einfach erstmal komplett alleine unterwegs bin, weil halt ganz viele fahren da sicherlich sehr hart rüber, sind auch einfach deutlich fitter und das Level, glaube ich, wird auch einfach sehr hoch sein hier und dann ist schon mal erstmal der Großteil irgendwie, glaube ich, erstmal weg. Und da muss man mal gucken, wie das im Flachen dann wird. Ich kann auch nicht einschätzen, wie lange das dauert, bis das mal ein bisschen auseinanderfliegt alles. Aber es ist schon nicht so dumm, am Anfang da gleich mal richtig was reinzubauen in die Strecke, einfach damit da mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Weil da fahren ja doch irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Starter bei dem 200er sind, aber 1000, 1500 Leute erstmal los. Das ist schon ganz gut, dass sich dann das da erstmal ein bisschen sortiert und da ein bisschen Ruhe einkehrt dann, weil sonst ist es ja auch nur noch hektisch und nur noch stressig und ja das
so. Kurz so. Zum Abschluss, hast du ein Ziel oder womit wärst du happy? Kannst du es jetzt vorher definieren oder ist es schwierig, ne?
Das ist voll schwer zu definieren. Ich kann da auch für mich kein Zeitziel definieren, ob was realistisch ist und was nicht. Ich weiß es nicht und ich habe mir auch um dieses Thema Zeit nicht so viel Gedanken gemacht. Ich nehme einfach mal genug Sachen mit für 9 Stunden, damit ich irgendwie so ein bisschen auf der sicheren Seite bin. Aber ich kann das wirklich nicht einschätzen, was realistisch ist auf die Strecke und die Zeit. Und auch von der Dynamik her hat man da mal eine gute Gruppe, wo man mal ein bisschen zügig da irgendwie kraftsparend mitrollt und es einfach deutlich schneller geht. Mein Ziel ist eigentlich einfach, dass ich mal so weit klug, solide fahre und die Sachen richtig mache, die ich richtig machen kann, dass ich in der sechsten, siebten Stunde auf jeden Fall noch in der Lage bin, richtig Rad zu fahren. Das ist erstmal so mein Hauptziel, dass ich in der sechsten, siebten Stunde auch noch in der Lage bin, was zu machen und nicht nur irgendwie gucken, das Pedal rumzukriegen und irgendwie dran zu denken, irgendwie ins Ziel zu kommen. Sondern das ist eigentlich erstmal mein Hauptziel, nicht zu enden wie am Ötzi.
Ja.
Das ist der Hauptgedanke.
Ja, ich meine, es kommt ist ja auch super schwer, da jetzt irgendwie was so zu sagen. Ich meine, man hat ja 0 Anhaltspunkt. Es ist ja super abhängig von irgendwelchen Gruppen, von anderen Leuten. Mhm. Ob du jetzt da 8,5 Stunden fährst oder 9 Stunden, kannst du ja auch nicht sagen. Also mit dem Watt her kann man das auch nicht errechnen wahrscheinlich.
Ist mir auch, muss ich auch sagen, ist mir auch völlig egal erstmal. Wirklich. Spielt keine Rolle für mich. Ich will da für mich persönlich ein solides, gutes Rennen machen, wenn ich da am Ende des Tages für mich persönlich eine solide Leistung abgeliefert habe, bin ich da happy. Also ich habe mich ja sowieso mit niemandem zu vergleichen hier. Das ist mir sowieso echt so egal. Ich will für mich einfach eine gute Leistung abrufen, habe ja doch jetzt irgendwie ein bisschen was gemacht dafür und mich gut darauf vorbereitet und bin auch fit. Also mir geht's gut, habe keine Wehwehchen, gar nichts, fühle mich echt saugut. Und das ist, ja, wenn ich das Finale, also das kommen am Schluss nochmal zwei richtig, richtig knackige Anstiege mit auch zwei technischen Abfahrten. Wenn ich da noch mit richtig Druck und so gut hochkomme, dann bin ich schon mal glücklich und zufrieden. Und was das dann an Zahlen, Daten, Fakten und Zeit ist, das wird man sehen. Aber es soll halt einfach nicht in der Bummelfahrt enden. Das will ich immer vermeiden. Ich will nie ganz leer laufen und es soll keine Bummelfahrt werden. Aber auch das kann passieren. Mal gucken. Das ist eigentlich so meine Zielsetzung.
Hört sich nach einem Plan an.
Ja, gucken wir mal. Samstagabend wissen wir mehr.
Ich bin gespannt. Geil.
Ja, ich.
Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Die Community steht hinter dir auch. Kann nur gut werden.
Ja, gucken wir mal, was das wird. Ich glaube, das wird wild. Ich hab schon sehr Bock auf da richtig grinden und suffern. Da habe ich richtig Bock drauf. Also ich bin vom Kopf bin ich richtig ready.
Das ist schon mal die halbe Miete immer.
Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und wehtun kann ich mir auch ganz gut. Also von dem her passt das schon.
Gut, gut.
Gut.
Geben wir noch einen Ausblick aufs Wochenende sonst, dass du beim Triathlon abgeht oder haken wir es ab?
Also mein Horizont dreht sich um Gravel-Rennen hier. Was geht am Triathlon ab? Hilf mir, Simon.
Ich glaube, was schon relativ spannend werden kann, ist dieses Jesolo-Ding. Ironman Pro Series 73. Da sind schon ein paar schnelle Jungs am Start. Also ich habe gerade nur die Jungs im Kopf. Bei Frauen bin ich gerade auch nicht so up-to-date. Ich glaube, da ist die Anne Reischmann ist mit dabei.
Ah, die ist da, stimmt.
Aber bei den Jungs ist so Rico, Strati, dann auch ein paar Kurzdistanz-Jungs. Lasse Priester gibt sein 73-Debüt. Panagiotis Bitados, unser Freund der Grieche, ist da. Spannende Mischung. Simon Westermann auch wieder, der auch jetzt in Valencia am Wochenende Fünfter war. Also der gönnt sich gleich mal das Double. Weiß nicht, was wirklich macht. Der steht zumindest auf der Startliste. Aber ja. Genau. Ich weiß aber auch nicht, ob Samstag oder Sonntag ist. Ich bin schlecht vorbereitet. Aber an sich kann man sich, glaube ich, angucken und wird sicher zur Sache gehen um diese paar 73-Slots, die es da gibt.
Jo, dann ein Häkchen und ein schönes, kann man schon mal sagen, ein schönes Wochenende euch.
Auf jeden Fall. Jo. Simon, mach's gut.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg. Danke. Mika, halt danke. Die Ohren steif in Serra und halt den Joghurt-Counter hoch.
Ja, ich gebe mein Bestes.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ich freue mich aufs nächste Mal. Genau, bis dann.
Jo.
Tschüss. Ciao, ciao.